Gut gerüstet in die Zukunft. Das ist das Thema von dem Referat, das ich euch weitergeben möchte. Gut gerüstet sein für die Zukunft. Ich glaube, im Glauben können wir sagen, unsere Bestimmung, unser Auftrag ist immer mehr, das zweite Kommen von Jesus vorzubereiten. Als ich am Vorbereiten war für das Referat, habe ich gemerkt, das ist ein Thema, das Gott so wichtig ist. Weil in diesen gut 5 Jahren, als ich jetzt Leiterin bin, habe ich alle Themen, die ich weitergegeben habe, irgendwie zu tun mit dem Thema vor Endzeit, vor Wiederkunft von Jesus Christus. Das war zum Beispiel Transformation ein Thema, verschiedene Mal, wo es um den neuen Mensch geht. Und ohne, dass wir den neuen Mensch verstehen und als neue Menschen leben, können wir irgendwie gar nicht gebraucht werden oder gar nicht bestehen. Dann haben wir Prophetien, ist ein Thema gewesen. Da ist der Walter Penzhorn gekommen. Er hat uns auch auf eine ganz wichtige Art vorbereitet. Nachher Krone, Zepter, Siegelring. Da ist es um die Endzeit gegangen. Nachher das Apostolische, also die apostolische Kultur, der Bund und einfach auch das Aufdecken vom Individualismus. All das sind Themen, die wir brauchen, die wir verstehen müssen, auf die Zeit hin. Sogar das Thema, wo es darum geht, in den himmlischen Gerichtssaal wirken, ist sehr wichtig, weil wir müssen frei sein, wir müssen heil sein, um können stehen und einfach unseren Auftrag erfüllen. Dann haben wir noch gehört, im Geist geboren, vom Geist geführt. Das war speziell gewesen, einfach auch irgendwie wirklich tiefer oder auf eine höhere Ebene zu kommen, was die Liebe von Gott betrifft. Also das ist jetzt der erste Teil, den ich euch weitergebe. In meinem Referat hat es dann im Ganzen 3 Teile. Ich werde es nachher noch ein bisschen erklären. Also gut gerüstet sein für die Zukunft. Es geht um unsere Zukunft. Es geht aber auch um die Zukunft der Welt. Um die Zukunft des Königreich Gottes. Und das Wichtige ist, es geht um eine Zukunft, die wahrscheinlich gar nicht mehr weit weg ist. Damit wir uns gut vorbereiten können und gerüstet sein, ist natürlich wichtig, dass wir einen Überblick haben über das, was auf uns zukommt. Weil nur so können wir uns optimal vorbereiten. Die Informationsquellen, die ich gebraucht habe, sind also in erster Linie natürlich die Bibel. Dann ist ein Haufen Lehre vom Usher in Trader, unseren messianischen Apostel. Ein paar Details von dieser Konferenz in Toronto, wo ich das Jahr war, Light the Fire Again. Und dann ganz besonders das Lehrbuch von Mike Bickle zur Offenbarung, also zum Buch von Offenbarung. Und dann für den zweiten Teil ist das Buch Armee der Engel von Tim Sheets, auch von grosser Bedeutung. Da werde ich aber später noch darauf eingehen. Also die 3 Teile von dem Referat sind das erste Mal in dem ersten Teil, wo wir jetzt anfangen, möchte ich einen Einblick geben ins Buch von Offenbarung. Im zweiten Teil geht es dann darum, zu wissen, was Gott uns zur Seite stellt, also mit den Engeln. Und als dritten Teil möchte ich dann ein bisschen zum Gebet, also einfach Gebetsproklamationen weitergeben. Wenn wir an die Endzeit denken, dann geht es nicht ohne das Buch von Offenbarung. Es ist allerdings so, dass in allen prophetischen Büchern ganz viele Hinweise hat auf die Endzeit. Ich habe mich schon lange mit dem Thema auseinandergesetzt. Das hat mich immer wieder interessiert. Ich habe so viele Predigten gehört und so viel auch gelesen und gehört. Und ich habe gestaunt, wie sehr, dass wir wirklich überall Hinweise, klare Hinweise finden in den Prophetenbüchern. Es ist aber trotzdem so, es ist nicht, man kann nicht sagen, es ist genau so und so. Es ist immer noch so, dass wir eigentlich wie durch einen unklaren Spiegel sehen. Jetzt, wir im Glauben lernen schon seit Jahren, dass die Entrückung am Ende der Trübsal stattfindet. Und heute bin ich eigentlich so weit, dass ich selber überzeugt bin, darum gebe ich es ja auch so weiter. Es gibt aber ganz, ganz verschiedene Endzeitmodelle. Was mir lang sehr gut bekannt war, ist die Lehre, wo es darum geht, dass wir frühzeitig entrückt werden. Jetzt habe ich aber gemerkt, dass auch Lehre gibt, dass wir überhaupt keine Trübsalszeit erwarten müssen, dass die durch Geschichte gelaufen ist oder dass wir die immer schon erlebt haben und vieles, vieles weitere. Das Problem ist einfach, wenn wir glauben, es käme nichts mehr auf uns zu oder wir sagen dann nicht mehr da, dann machen wir nichts Spezielles. Dann denken wir nichts wie abhauen. Dann sagen wir, oh Herr, hol du uns. Bin so froh, muss ich dann all das nicht mehr ertragen. Eigentlich möchten wir dann einfach nichts wie weg. Das ist aber nicht das, was Gott von uns möchte. Er möchte mit uns als Partner zusammenarbeiten. Ich möchte aus der Offenbarung dann einfach gewisse Teile weitergeben. Und zwar die Teile, die ich denke, sind für uns sehr hilfreich oder sehr wichtig. Das wäre unmöglich, in einer Stunde oder in anderthalb Stunden alles nur einigermaßen abzuhandeln, was da drin steht. Darum muss ich mich natürlich sehr beschränken. Das Schöne ist aber zu wissen, wir gehen zwar auf eine herausfordernde Zeit zu, aber gleichzeitig wird es auch die grossartigste Zeit sein. Weil Sieg für das Königreich von Gott und auch für Verfolgung, das passiert zur gleichen Zeit. Warum will denn Gott, dass wir in dieser schwierigen Zeit oder in dieser Endzeit, in der Trübsalszeit da sind? Das ist ganz einfach. Er möchte, dass möglichst viele Ungläubige gerettet werden. Und das erwartet er von uns, dass wir uns da brauchen lassen. Ein zweiter Punkt. Gott kann Menschen nicht richten, wenn sie nicht die Wahrheit gehört haben. Sogar wenn Menschen sich entschieden haben gegen Gott, müssen sie die Wahrheit gehört haben. Und auch das ist ein Teil, der wichtig ist für uns. Und der dritte Teil ist, der Glaube, unser Glaube wird extrem wachsen. Wir werden so viel mehr Autorität haben. Also wir werden eine Heiligung erleben wie noch nie. Also wir werden wirklich, der Leib Christi wird herrlich werden. Wie ich muss immer sagen, es geht immer um die Christen, die sich dann auch brauchen lassen wollen. Es geht nicht einfach grundsätzlich um alle. Wenn dann die Zeit kommt, das habe ich jetzt gerade schon ein bisschen angetönt, haben wir grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Die Welt wird jammern wegen dem, was passiert. Die Welt nimmt wahr, dass Dunkelheit zunimmt. Und wir können genauso jammern. Wir können genauso verständnislos sein. Durch das werden wir aber das Gleiche erleben wie die Welt eben auch. Oder wir können uns entscheiden, an der Seite von Jesus in Partnerschaft mit ihm zu leben. So weltweit gesehen gibt es ganz viele prophetische Stimmen, die sagen, die grösste Erweckung von aller Zeit steht bevor. Es gibt sogar solche, die sagen, es hat bereits angefangen. Das ist zum Beispiel der Daniel Kolenda, der das in Afrika auch erlebt. An dieser Konferenz, wo ich war, Light the Fire Again in Toronto, da war Herrlichkeit Gottes Gegenwart ein sehr grosses Thema gewesen. Das heisst, wir erleben im Moment die Herrlichkeit Gottes nur in einem sehr bescheidenen Mass. Es ist gut, wenn uns das ein Herzensanliegen ist, wenn wir die Herrlichkeit von Gott, die Gegenwart von Gott, noch ganz anders können, erfahren, erleben. Es gibt aber auch einen Zusammenhang zwischen Offenbarung und Herrlichkeit. Also Offenbarung, wenn Gott uns etwas offenbart, zum Beispiel durchs Wort. Herrlichkeit ist aber auf unserem Gesicht sichtbar. Ich glaube, mehr und mehr wird man sehen, wie wir mit Jesus unterwegs sind, weil eben die Herrlichkeit in uns sichtbar ist oder eben auch nicht. Und durch die Herrlichkeit, durch die Gegenwart von Gott, werden wir viel, viel mehr Zeichen und Wunder erleben. Aber wie können wir dann nur dort ankommen, dass wir die Herrlichkeit von Gott mehr erleben können? Ganz ein wichtiger Schritt ist, dass wir eins sind mit den messianischen Juden. Weil wir gehören zusammen. Gott sieht uns als eins. Jede Scheidewand ist abgebrochen. Und die Verbindung mit Israel muss gestärkt werden. Dann geht es aber auch darum, dass wir eins sind und in der Liebe leben. Weil das ist eine Voraussetzung, dass wir wirklich die Herrlichkeit empfangen können. Also es geht darum, eins zu sein, in der Liebe zu leben, Gott gegenüber, den messianischen Juden gegenüber, aber auch den Gläubigen auf der ganzen Welt. Anfangs von dem Jahr ist ja dort Billy Graham gestorben. Und schon viele, viele Jahre hat es Prophetien gegeben, dass wenn der Billy Graham stirbt, dass sich dann die Stadien, also Fußballstadien oder was immer, werden füllen mit Menschen, die das Evangelium hören wollen. Es wird eine massive Veränderung geben und offene Türen. Und durch diese Türen sollen wir durch. Und der Billy Graham ist anfangs dieses Jahr gestorben. Also wir können wirklich erwarten, dass in absehbarer Zeit massivs passiert. Die Salbung wird massiv zunehmen. Und es ist gesagt worden, dass es ist, wie wenn der Mantel, also der Dienst oder der Auftrag von Billy Graham, der Mantel in kleine Stücke geschnitten würde und an verschiedenste Menschen weitergeben würde. Nicht, dass sie nachher eine kleine Salbung haben, sondern dass ganz viele einen Teil von dieser Salbung haben, die schon Billy Graham hatte. Gott will, dass wir für ihn und für Menschen um uns herum offene Ohren haben, weil nur so können wir auch wahrnehmen, was Gottes Plan ist. Etwas, was ich selber immer wieder merke, ist, wie dringend wir eigentlich wirklich fortlaufend wieder eine Taufe im Heiligen Geist brauchen. Ich glaube, wir müssen eine gewaltige Taufe im Heiligen Geist erleben und mit Feuer, dass Gott uns so brauchen kann, wie er das möchte. Es ist gut, wenn wir uns darauf ausstrecken, wenn wir es immer wollen, keine Ahnung wie und wann das dann das wird passieren. Geist Gottes muss uns so können führen, wie er Jesus geführt hat. Und Jesus hat immer gesehen, was der Vater tut. Also wir müssen an den Ort ankommen, wo wir selber wahrnehmen, was der Vater tut. Wo stehen wir jetzt in unserer Zeit? Ihr habt das sicher schon manchmal gehört. Jesaja 60, 1-2. Steh auf, leuchte, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Die Situation ist die, das Licht wird stärker, die Finsternis wird dunkler. Die können wir nicht einfach wegbetten, aber wir haben Einfluss darauf. die Herrlichkeit Gottes wächst. Es gibt ja zwei Psalmen in der Bibel, die ganz speziell auch für diese Zeit sind. Das ist einerseits der Psalm 91, der zeigt eigentlich, was wir werden erleben und gleichzeitig, was für einen Schutz das wir haben. Ich kann es nur empfehlen, dass wir den Psalm 91 sehr gut kennen, halt vielleicht sogar immer wieder betet. Nachher der Psalm 2, der zeigt die Ausgangslage für die Trübsalszeit. Und zwar, es ist ein kurzer Psalm und es sind vier Teile. Und ich möchte euch Teil um Teil vorlesen und vielleicht ein bisschen ausführen. Also Verse 1 bis 3 aus dem Psalm 2, da steht: Warum toben die Nationen und sinnen Eitles, die Völkerschaften? Die Könige der Erde treten auf und die Fürsten beraten miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Seile. Also das ist die Welt, die anfängt, so klar gegen alles Christliche, gegen Gott aufzustehen. Könige sind selbstverständlich Präsidenten, Fürsten sind Regierungen und das sind nicht alle, aber es gibt ganz viele, die sich wirklich gegen Gott stellen. Manchmal mit den Handlungen, manchmal aber auch ganz direkt. Kürzlich habe ich gehört von Kalifornien, dass es dort Regierungsleute gibt, die wirklich, also es sind Demokraten, die wirklich wollen, dass die Bibel völlig entfernt wird aus dem Staat, dass sie eigentlich verboten wird, dass sie keinen Platz mehr hat. Kalifornien ist ja ein interessanter Staat, da passiert so viel Gutes, also dort ist ganz viel Licht und ganz viel Finsternis. Und darum erlebt Kalifornien auch so massiv sind jetzt gerade die Feuer, die Waldbrände. Und das ist immer ein Ernten auf das, was gesät worden ist. Nachher die nächsten Verse, das wäre 4 bis 6, da geht es um Gott, den Vater. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet ihr. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn. Und in seiner Zornglut wird er sie erschrecken. Habe ich doch meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Also, wenn da steht, der Vater lacht, er spottet. Ich glaube, das hat fest damit zu tun, dass er einfach die Vermessenheit der Menschen, dass ihm die völlig lächerlich vorkommt. Der grosse Gott selber gekämpft werden. Das ist einfach dermaßen verständnislos für das, wo Gott ist. Aber der Vater sagt ganz klar, ich werde sie erschrecken und ich habe doch meinen König eingesetzt auf dem heiligen Berg. Und dann, die nächsten Verse, 7 bis 9, da geht es um Jesus. Jesus sagt, vom Beschluss will ich erzählen, der Herr, der Vater, hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und die Enden der Erde zum Besitztum. Mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen. Also, da sagt Jesus einmal, wer er ist. Es geht da immer wieder auch um den Menschensohn. Und was der zweite Vers fordere von mir, das bedeutet, dass Jesus immer noch voll dran ist, Fürbitte für die Länder zu machen, Fürbitte für die Menschen zu leisten. Und er will das Ende der Erde zum Besitztum. Er will wirklich möglichst viele Länder, möglichst viele Menschen retten. Er weiß aber auch um seinen Auftrag, dass er am Schluss, dass es durch ihn wird passieren, dass die sich ihm entgegenstellen werden, umkommen. Dann die nächste Verse, das ist der Rat vom König David, Verse 10 bis 12. der König sagt, und nun, ihr Könige oder ihr Präsidenten, seid verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde, dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern, küsst den Sohn, damit er nicht zürnt und ihr umkommt auf dem Weg, wenn nur ein wenig entbrennt sein Zorn. Glückselig alle, die zu ihm Zuflucht nehmen. Das sind Verse, wo uns zugesprochen werden, dass auch wir die aussprechen. Also den Menschen gegenüber, wo Jesus kennen, aber auch den anderen. Ja, und was muss passieren? Was wird Gott bald tun? Apostelgeschichte 2, 17 bis 21. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Töchter und eure Söhne werden weissagen und eure Jünglinge werden Gesichter sehen und eure alten Männer werden Träume haben. Und sogar auf meine Knechte und meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie werden weissagen. Und ich werde Wunder tun in dem Himmel oben und Zeichen auf der Erde unten. Und es wird geschehen, jeder, der irgend den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Da denkt ihr vielleicht, ja, das sind doch die Verse von Pfingsten. Ja, das stimmt. Aber es ist wie eine Erweiterung. Der Geist wird ausgegossen auf alles Fleisch. Also es wird ganz massiv sein. Und ich glaube, dass, wenn der Geist ausgegossen wird, dann werden wir im Geist getauft werden und mit Feuer, dass wir genauso wirken, wie das auch die ersten Jünger von Jesus gemacht haben oder die Apostel. Also wir wirken mit Gott zusammen, mit dem auserwählten Volk Gottes, also mit den messianischen Juden, einfach die Gläubigen aus den Nationen, das auserwählte Volk und zusammen mit dem Heiligen Geist, zusammen mit Gott. Manchmal gibt es Leute, die sagen, Gott kann es gut ohne uns machen. Da habe ich meine grössten Zweifel. Das heisst, ich glaube es gar nicht. Weil wenn wir nicht wirklich in Partnerschaft mit Gott handeln, das wird der Rettung der Menschen, also das Ergebnis, ganz maßgeblich beeinflussen. Ich bin sicher, dass viel, viel weniger zum Glauben kommen, wenn wir unseren Teil nicht tun. Wenn wir sein Wort proklamieren, das ist ganz etwas Wichtiges, Wort proklamieren, das, was er gesagt hat, oder deklarieren, wird Gott sogar seine Engelsarmee schicken, damit unsere Worte in Existenz kommen. Und da ist der Missionsbefehl natürlich zentral. Auf die Engel gehen wir ja dann später noch ein. Wir sind an dem Punkt, wo wir mehr und mehr zur Brut werden. Das ist Mann, Frau, jeder, der sich brauchen lässt, aus den Nationen genauso wie von Israel. Aber es geht darum, dass wir als seine Brut neben dem König stehen und mit ihm aktiv sind. Jetzt kommen wir zum Buch der Offenbarung. Es ist gut, wenn man das Buch liest, das lesen wir in der Offenbarung 1,3, glücklich, wer aus diesem Buch vorliest und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und danach handelt. Denn was hier angekündigt wird, wird sich bald erfüllen. Also es ist wirklich ein wichtiges Buch, auch wenn man vielleicht, ja, bei vielen muss sagen, ich verstehe es noch gar nicht. Ich weiss nicht, Zehntschreiben sind im Kapitel 2 bis 3 7 Sendschreiben. In diesen Sendschreiben offenbart sich einerseits Jesus sehr genau, sehr umfassend, wer er ist. Er gibt aber auch uns ganz viele Anweisungen. Es ist gut, diese Sendschreiben zu kennen, weil es hat Wörter, die immer wieder kommen. Also wir sollen hören, wer Ohren hat, der höre. und nachher festhalten, umkehren, überwinden. Das sind die vier Schlüsselwörter aus der Sendschreibe. Hören, festhalten, umkehren, überwinden. Nachher Offenbarung 4. Da geht es um den Thron Gottes. Das war ja ein ganz spezielles Erlebnis, wo der Johannes in den Thronraum aufgenommen worden ist, damit er sieht, was dann passiert. Der Johannes war im Geist und er hat den Thron von Gott gesehen. Wunderschön. Er hat die 24 Ältesten gesehen, heilige Menschen mit weissen Kleidern und Krone. Eine Krone zeigt immer aufs Überwinden oder auf ein siegreiches Leben hin. Um den Thron herum hat es Feuerfackeln gehabt, die sieben Geister Gottes. Donner, von Donner lesen wir, das ist, wenn Gott seine Botschaft kraftvoll verkündet. Nachher, im Vers 6, das ist etwas, wo mir sehr wertvoll ist, ich glaube, wo wir einfach müssen verstehen. Das ist das gläserne Meer. Das sieht aus wie Kristall. Und da ist eine überaus grosse Anzahl von Gläubigen im Geist. Also nicht schon dort, sondern im Geist, in der Gegenwart von Gott und betet ihn an. Das ist der Ort, von der feurigen Stein, das ist der Ort, wo Luzifer vor dem Fall Gott anbetet hat. Nachher lesen wir noch von Feuerflammen. Feuerflammen stehen immer wieder für Seraphine, für ganz hohe Engel. Also das gläserne Meer. Das gläserne Meer, das steht, das ist immer wieder der Platz für uns. Und zwar der Platz, wo wir arbeiten, wo wir vor dem Thron von Gott sind, wo wir auch mit ihm zusammenarbeiten. Luzifer ist gefallen, der Platz ist leer geworden und Gott hat den uns jetzt uns berufen, dort zu sein. Wir leben also schon jetzt in zwei Dimensionen. Wir leben auf der Erde und gleich können wir im Geist immer wieder im Himmel sein. Da kann ich nur einfach Hebräer 12, 22 bis 24 empfehlen. Es gibt noch viele andere Bibelstellen, die das zeigen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, weil Jesus ist immer wieder in den Thronraum gekommen. Wenn wir sehen wollen, was der Vater tut, müssen wir in den Thronraum kommen. Also die Seraphinen die vier lebendigen Wesen haben ausgesehen, wie wenn Seraphine um sie wären. Also Seraphine sind sehr hohe Engel und sie erscheinen häufig als Feuerzunge oder als Feuerflamme oder auch als Blitz. Und dann gibt es noch Erzengel und noch Cherubim, die haben noch eine andere Blüte, die sind noch auf einer höheren Ebene. Aber die Seraphine sind auch für uns ganz wichtig. Und alle Wesen, die im Himmel sind, betet Gott in höchster Ehrfurcht an. Und genau, auch dort sind wir schon drin. Offenbarung 5, da hat der Vater das Buch oder die Schriftrolle in der Hand. Und die Schriftrolle beinhaltet den Auftrag, den Jesus in der Endzeit hat. Das ist die Bestimmung von Jesus in der Endzeit. Und Jesus nimmt die Schriftrollen entgegen. Das Problem ist jetzt aber, dass die Schriftrolle versiegelt ist und so kann sie gar nicht gelesen werden. Und dann lesen wir, da kommt die Frage, wer ist überhaupt würdig, dass die Schriftrolle zu öffnen, und niemand anders ist würdig als Jesus Christus. Weiter unten im Kapitel sehen wir dann, wie Jesus als Löwe und als Lamm beschrieben wird. Als Löwe von Juda hat Jesus die Heftigkeit und die Furchtlosigkeit von einem Löwe. Und als Lamm hat er die Zartheit und die Demut. Das Lamm kommt, nimmt das Buch aus der Rechten vom Vater auf dem Thron. Und jetzt, wir wissen, Jesus öffnet ja dann die Siegel. Die Siegel machen, wenn man die bricht, also wenn man die öffnet, wird nachher erst klar, was in dieser Schriftrolle steht. Trotzdem sind die Siegel bereits gericht, und zwar gegen die Hure Babylon. Und zwar ist es wegen der Verfolgung der Gläubigen. Also in dieser ganzen Trübsalzeit wird Jesus die Sünde richten auf der Erde, damit die Liebe und Gerechtigkeit auf der Erde zunehmen. Gottes Gericht wird durch die Trübsalzeit durch alles beseitigen, was dieser Liebe auf der Erde widersteht. Liebe und Gericht sind nicht Widersprüche, es ist eher wie wenn es zwei Seiten von der Medaille wären. Wie ich schon gesagt habe, trotzdem das Ziel von Gott ist es auch in der Trübsalzeit, nur möglichst viele Menschen zu erreichen, dass möglichst viele die Rettung annehmen. Und da braucht er eben auch uns. Es gibt aber auch verschiedene Gerichte, die passieren zum Schutz von uns. Weil der Antichrist macht sich tatsächlich auf gegen die Gläubigen. Er will alles, was zu Gott gehört, beseitigen. Und darum, Gott wird uns schützen. Ihr werdet das gerade im nächsten Kapitel dann noch ein bisschen genauer hören. Das Wunderschöne ist immer wieder, dass man sieht, im Himmel freuen sich alle zusammen, dass Jesus jetzt anfängt, auf der Erde zu wirken und eben auch das Böse zu richten. Also in Offenbarung 5, da sehen wir, wie Jesus den persönlichen Auftrag akzeptiert. Andererseits sehen wir eben auch, wie die Gerichte alles beseitigen werden durch die Zeit, was der Liebe widerspricht. Und eben die Gerichte sind sehr oft zum Schutz der Gläubigen. Jetzt habe ich euch vorher gesagt, dass die Siegelgerichte vor allem gegen die Hure Babylon sind. Und das finde ich ganz einen wichtigen Punkt, dass wir wissen, wer ist denn die Hure Babylon? Die Hure Babylon, das ist die falsche Brut. Das sind die Religionen, die Weltreligionen, die sich vereinen, und die Wirtschaft. Es wird noch mehr sein, aber es ist vor allem die Religionen und die Wirtschaft. Aber alles, was Rang und Namen hat, ist dabei. Auch Regierungen. Und die Hure Babylon ist völlig dämonisch, erscheint aber ganz harmlos. Und darum ist sie so extrem verführerisch. Sie geht aber ganz radikal gegen die Gläubigen vor. Gegen die, die mit Jesus stehen. Wir haben vor einige Jahrzehnte, sind wir ja 4 Jahre in Sri Lanka gewesen, und dort haben wir mal ein bisschen etwas von dem kennengelernt. Es gibt ja die Hindus und Buddhisten und dann gibt es Katholiken und noch andere Denominationen. Und dann hat es so Versöhnungsgottesdienste gegeben. Und einzig die Gläubigen, also die wiedergeborenen Christen, haben dort nicht mitgemacht. Und dort hat man gemerkt, wie sehr dass der Widerstand nachher gegen uns gekommen ist. Das haben wir ganz persönlich erlebt. Also sobald wir bei der Hure Babylon nicht mitmachen, werden wir zu den Finden. Aber warum ist denn die Hure Babylon so verführerisch? Sie macht ganz der Anschein, dass sie das Problem der Welt löst. Und das ist das Verführerische. Viele Menschen werden ihre früheren Überzeugungen aufgeben. Also das kann Glaubensüberzeugungen sein und so weiter. Also man wird zum Beispiel glauben, es gibt verschiedene Wege zum Ziel. Es muss nicht einfach unser Gott sein. Also kann auch über den Buddhismus, über den Islam kann man zum Glauben kommen. Die Hure Babylon, die wird das Hungerproblem lösen, wird sehr viel humanitäre, also menschliche Hilfe bringen, wird Frieden bringen und sie betont die Würde vom Mensch. Das wird so eine starke Verführung sein. Die Hure Babylon ist eigentlich ein Zwischenschritt für den Antichrist. Der Antichrist weiss, dass er nicht vom Anfang an sein Ziel erreichen kann. Er will eigentlich erzwingen, das sehen wir dann später nochmal, dass er angebetet wird. Und darum ist das wie so ein Zwischenschritt, dass das, was jetzt Hure Babylon macht. Hure Babylon ist wie ein Vorläufer vom Antichrist, der aber nichts anderes will, als eben selber angebetet zu werden. Aber die Nationen werden sich freuen und sagen, wow, grossartig, jetzt können wir doch unsere Probleme lösen. Und wir werden schön quer in allem reinstehen. Wir brauchen Kraft, aber es ist gut, wenn wir klar sind. Die Hure Babylon wird dann in zwei Teile gerichtet. Vor der Trübsal sind es die Religionen und am Ende der Trübsal ist es die Wirtschaft. Also, die Hure Babylon, das sind die Weltreligionen, inklusive viele Christen, das müssen wir wissen. Es werden viele Christen dabei sein, viele, die nicht klar wissen, was abläuft oder die einfach eben eigentlich handelt wie die Welt. Es ist ein Vorläufer für die Anbetung des Antichrist und das wird eine gewaltige Verführung sein. Grundsätzlich ist die Offenbarung chronologisch geschrieben. Sie wird in vier Teile unterteilt. Also die ganze Offenbarung. Wir tun uns jetzt aber vor allem mit dem vierten Teil beschäftigen. Und zwar sind das Kapitel 9 bis 22. Da ist nämlich der Verlauf von der Trübsalszeit beschrieben. Und zwischendurch kommen dann einmal Erklärungen von den Engeln. Und zwar kommen immer Erklärungen von den Engeln, die sich auf die vorhergehenden Kapitel beziehen. Jetzt hoffe ich fest, ihr könnt da ein bisschen folgen. Man kann es schon selber herausfinden, selbstverständlich von der Offenbarung. Aber ich möchte euch gleich einfach ab Offenbarung 6 kurz angeben, wie das ist mit diesen Teilen. Also Offenbarung 6 ist der erste chronologische Teil. Das sind die Siegelgerichte. Offenbarung ist das erste Mal die Erklärung der Engel. Ganz ein wichtiges Kapitel, weil dort steht, wie die Heiligen Schutz überkommen vor dem Gericht. Nachher Offenbarung 8 bis 9, das ist der zweite chronologische Teil, das sind Posaunengerichte. Und dann kommt wieder die Erklärung der Engel, und zwar Offenbarung 10 bis 11, 14, bis 11, Kapitel 11, Vers 14. Da ist noch interessant zu sehen, was die Heiligen für eine grosse Verstärkung überkommen im Prophetischen. Das werden wir auch ein bisschen genauer anschauen. Dann kommt der dritte chronologische Teil. Das sind nur ein paar Verse, und zwar ist es Offenbarung 11, Verse 15 bis 19. Dort ist das zweite Kommen von Jesus beschrieben und die Entrückung. Nachher Offenbarung 12 bis 14 sind immer wieder Erklärungen von den Engeln. Und da geht es um Konfrontation gegen den Antichrist, vom Antichrist gegen die Heiligen. Und es bezieht sich eben wieder auf vorhergehende Kapitel. Nachher in der Offenbarung 15 und 16 ist wieder ein chronologischer Teil, der vierte. Da geht es um die Zornschale. Offenbarung 17 bis 18 ist wieder eine Erklärung der Engel und die beschreibt dann die Zerstörung der Hure Babylon. Und Offenbarung 19 bis 20, das ist der letzte chronologische Teil. Da sehen wir, wie Jesus, nachdem er gekommen ist, handelt, bis er dann in Jerusalem willkommen geheissen wird. Vielleicht gebe ich euch einfach die chronologischen Teile nochmal an. Also Offenbarung 6 ist der erste Teil, Offenbarung 8 bis 9, zweite Teil, Offenbarung 11, und zwar von Versen 15 bis 19, das ist der dritte Teil, Offenbarung 15 bis 16, das ist der vierte Teil, und Offenbarung 19 bis 20 ist der fünfte und letzte Teil von der chronologischen, von der chronologischen Beschreibung. Ich werde jedes Mal wieder sagen, jetzt rede ich von dem, jetzt rede ich von dem. Also jetzt kommen wir zur Offenbarung 6, eben zu dem ersten chronologischen Teil. Das sind die Siegelgerichte gegen die Hure Babylon, wo der Hure Babylon will ja die Gläubigen töten. Das erste Siegel, das weisse Ross, das ist eine politische Aggression vom Antichrist. Das zweite Siegel, das rote Ross, Blutvergiessen, Krieg. Das dritte Siegel, das schwarze Ross, Hungersnot, Wirtschaftskrise. Das vierte Siegel, das fahle Pferd. Ein Viertel der Menschen wird tot durch Schwert, Hunger, Tod durch Seuche und Krankheiten und auch wilde Tiere. Und dann das fünfte Siegel, die Gebetsbewegung, Märtyrer stärken die Gebetsbewegung. Aber die Gebet werden zunehmend Einfluss gewinnen gegen die Hure Babylon. Also wir werden stark sein und vieles erreichen durch Gebet. Sechste Siegel, das geht um gesalbtes Gebet, das durch den Engel verstärkt wird. Und es wird grosses Erdbeben geben, die Sonne wird schwarz, der Mond wie Blut, die Sterne fallen auf die Erde, Berge und die Inseln werden vom Ort weggerückt. Vielleicht denken Sie, das ist also schon schlimm. Ja, das ist wahr, das ist schon schlimm, aber alle Gerichte werden zunehmend stärker. Also es gibt ja zuerst die sieben Siegelgerichte, sieben Posaunengerichte nachher, immer das siebte bei diesen zwei ist so überleitend in die nächste Serie. Darum habe ich jetzt das siebte noch gar nicht erwähnt. Und dann, nach dem Posaunengericht, da kommen die Zornschalen. Die Stärke von diesen Gerichten nimmt laufend zu, habe ich schon gesagt. Und das Erstaunliche ist noch, es passiert immer schneller hintereinander. Wie könnte man jetzt das verstehen? Also die Siegelgerichte werden, also die ganze Gerichte dauern 3,5 Jahre. Die Siegelgerichte gehen vermutlich etwa 2 bis 2,5 Jahre. Posaunengerichte gehen etwa 1 bis 1,5 Jahre. Und die Zornschalengerichte, die schlimmsten Gerichte, die werden innerhalb von Tagen passieren. Jetzt sehen wir also die Gerichte und in dieser ganzen Zeit wird es die grösste Erweckung von allen Zeiten geben. Und wir dürfen wissen, die Gerichte, die kommen nicht auf die Gläubigen. Also die 21 Gerichte sind gegen die Hure Babylon, vor allem das Siegelgericht ist gegen die Hure Babylon, aber grundsätzlich sind sie auch gegen den Antichrist gerichtet. Jesus will mit grosser Entschiedenheit alles beseitigen, was sich Gott total widersetzt. Weil Satan ist völlig entschieden, seine Herrschaft aufzurichten. Und er macht das mit einer grossen Anzahl von Regierungen, von Menschen in Macht, von Menschen, die oft ihre Ziele über den dämonischen Gott erreichen wollen. Jetzt Offenbarung 7, das ist die Erklärung von den Engeln, das ist ein ganz wichtiges Kapitel, dass wir das verstehen. Weil da versiegelt Gott alle Gläubigen zum Schutz, und zwar bevor Gericht anfängt. In den Versen 4 bis 8, da geht es um die Gläubigen, oder um, ja, um die Gläubigen von Israel, und im Vers 9 um die Gläubigen aus den Nationen. Und das möchte ich jetzt euch vorlesen. Das ist wichtig, dass wir das wissen. Nach diesem sah ich und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. So gemeinsam haben sie Gott arbeitet, haben Gott alle Ehre gegeben für den Auftrag, den er übernommen hat. Also man findet das immer wieder, aber Psalm 91 ist so gut, den zu lesen für das ganze Verständnis. Und es ist aber wichtig zu wissen, es geht nicht einfach um Israel, also um Israel geht es ganz häufig, wenn es ums Land geht, aber einfach Christen und die messianische Juden können wir nicht mehr trennen, weil die Scheidewand ist abgebrochen worden. Jesus hat aus den beiden eins gemacht. Und Gott hat bereits im Alten Testament die Gottesfürchtigen aus den Nationen auch geschützt, nicht nur sein Volk. Nachher noch ganz etwas Besonderes. Ausschließlich in der Trübsal werden wir die Gläubigen auch für Gericht können beten. Und zwar Gericht über denen, die sich völlig gegen Gott entschieden haben. Aber grundsätzlich auch dann, wir beten eigentlich um die Rettung von Menschen. Wir werden aber nicht Hunger oder Durst erleiden, weil Gott wird uns das geben, was wir brauchen. Die Verse 9 und 14 im Kapitel 7 lassen uns aber auch erkennen, dass während der Trübsalszeit ganz viele Menschen zum Glauben kommen. Jetzt kommen wir bereits zur Offenbarung 8 und 9. Und zwar ist das der zweite chronologische Teil. Zuerst kommt jetzt ja noch das siebte Siegel. Das ist immer so die Überleitung, also bei den Siegeln und nachher auch bei den Posaunen. Also mit dem siebten Siegel wird die Gebetsbewegung gestärkt. Und Engel bringen das himmlische Räucherwerk, also eben Gebet, zusammen. Und all die Gebete der Heiligen steigen als wunderbarer Wohlgeruch vor Gottes Thron auf. Dann wird aber das Räucherfass wird auf die Erde geworfen. Und dann gibt es ein Krachen, Donner, Blitz und ein Erdbeben. Da seht ihr schon den Einfluss, den wir haben. Es wird sehr darauf ankommen, ob man betet oder ob man nicht betet. Jetzt, Posaunengerichte gehen viel mehr jetzt gegen den Antichrist und sie zerstören viel von seinen Ressourcen. Ihm gehört ja fast alles auf der ganzen Welt. Die ersten vier Posaunengerichte sind ohne Einbezug von Menschen. Gott zieht auch durch diese Gerichte die Ungläubigen zu sich. Also die erste Posaune, das ist Hagelfeuer. Ein Drittel der Vegetation auf der Erde verbrennt. Es gibt natürlich sofort zu wenig zu essen. Zweite Posaune, brennender Berg ins Meer. Ein Drittel vom Meer wird zu Blut. Dritte Posaune, ein grosser Stern ist brennend auf die Flüsse und auf die Wasserquellen gefallen. Ein Drittel vom Wasser wird bitter. Vierte Posaune, ein Drittel von Sonne, Mond und Sternen wird verdunkelt. Fünfte Posaune, der Schlund vom Abgrund wird geöffnet. Sonne und Luft werden durch den Rauch verfinstert. Und dämonische Heuschrecken, Skorpione, die die Menschen quälen, kommen raus. Und die sechste Posaune, da kommen dämonische Ritter, oder ja, Ritter, und sie töten ein Drittel der Menschheit. Jetzt haben wir schon vorher bei den Siegelgerichten schon ein Viertel verloren und jetzt wieder ein Drittel. Also wenn wir jetzt 8 Milliarden hätten zum Beispiel, dann wären am Anfang 2 Milliarden weg gewesen. Und jetzt bei diesen Posaunengerichten, bei der sechsten Posaune, nur mal 2 Milliarden. Das heisst, das wären schon ganz viele Menschen weg. könnt euch ja vorstellen, oder vielleicht können wir versuchen, uns das vorzustellen, was das für eine unvorstellbare Verwirrung gibt. Jetzt lesen wir oder schauen wir in Offenbarung 10 bis 11, also 11 und nachher nur bis Vers 14, ein bisschen etwas an von der Erklärung der Engel. Also es wird eben eine unvorstellbare Verwirrung geben. Nachdem die dämonischen Ritter, also es ist nicht mehr vorher Hunger und Tier und Seuche und weiss nicht, was alles, was man noch einordnen kann, es ist ganz, ganz anders. Es sind dämonische Ritter, die ein Drittel der Menschen getötet haben. Und jetzt das wird zu einer grossen Verführung kommen. Viele falsche Propheten werden aufstehen, weil die Welt lechzt nach Antwort. So etwas ist, haben sie noch nie erlebt. Und dann passiert noch mal etwas Besonderes. Und zwar lesen wir das in der Offenbarung 10, 8 bis 9 dann. Gott wird seinem Volk helfen. Wir werden eine prophetische Einsicht bekommen. Und Führung wie noch nie. Also die grösste Ausgüssung vom Geist wird gerade kurz vor dem Tag vom Herrn passieren. Der Tag vom Herrn ist der Tag, wenn Jesus in Jerusalem einmarschiert. Ihr müsst euch erinnern, der Johannes hat gesehen, und er hätte ein offenes Büchlein nehmen und das essen. Und im Maul war das süß und im Bauch bitter. Und er hat darüber nicht dürfen reden. Aber dann werden die Gläubigen darüber reden. Und jetzt kommen wir zu diesen schönen Versen, wo es dann für uns eine Veränderung gibt. Offenbarung 11, Verse 15 bis 19. Das wäre jetzt der dritte chronologische Teil. Und der siebte Engel stieß in die Posaune. Da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen: Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit. Also Gottes Königreich wird jetzt auf der Erde freigesetzt. Und es werden auch alle Regierungen auf der Erde ersetzt. Also nicht gerade auf einen Schlag, aber es ist der Anfang. Der Anfang ist da bei der siebten Posaune. Und die siebte Posaune wird über mehrere Tage geblasen. Und währenddem die Posaune geblasen wird, werden die Toten auferstehen und sie werden belohnt werden und gemeint wird entrückt werden. Also eine sehr gute Parallelstelle ist 1. Korinther 15, Verse 51 bis 52. Dort steht das, dass die Entrückung bei der siebten Posaune passiert. Eine weitere Parallelstelle ist 1. Thessaloniker 4, 16 bis 17. Also jetzt hat Jesus Macht an sich genommen, Königsherrschaft angetreten. Und jetzt fängt das Zorngericht an. Jetzt verdirbt Gott alles, alle, die die Erde haben wollen verderben. Bei diesem Punkt müssen wir jetzt einfach noch ein bisschen stehen bleiben, wir müssen das noch ein bisschen besser verstehen. Also die siebte Posaune erschallt genau nach 3,5 Jahren. Das sind 1260 Tage. Es wird auch beschrieben als eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und Jesus kommt für die ganze Welt sichtbar zurück. Also er wird in einer Wolke gesehen. Wir können uns das vorstellen, wie wenn Jesus in einer Wolke die Erde würde umkreisen. Und alle Königreiche kommen unter die Herrschaft von Jesus. Und eben bei der siebten Posaune wird die Gemeinde entrückt. Wie erleben wir aber die 3,5 Jahre vorher? Ich habe schon viel gesagt dazu. Das ist eine kurze Zusammenfassung. Wir werden übernatürlich versorgt, genau für die 3,5 Jahre. Und die zwei Zeugen von denen, die wir lesen, die sind genau für die 3,5 Jahre da. Und der Antichrist wird genau in dieser Zeit die Gläubigen verfolgen. Weil nachher sind wir ja nicht mehr da. In der Offenbarung 12, 13 und 14, da gibt es wieder Erklärungen von den Engeln. Sehr vieles. Die Engel geben Einsicht, warum das Gericht Gottes so stark sein muss und warum alle Regierungen ersetzt werden müssen. Der Antichrist will ja ganz radikal gegen die Gemeinde vorgehen, und zwar weltweit. Im Himmel wird aber dann auch ein Krieg ausbrechen zwischen dem Erzengel Michael und Satan. Und dann, das lesen wir in der Offenbarung 12, dann wird Satan definitiv auf die Erde geworfen, zusammen mit allen dämonischen Engeln. Und das wird, man hat keine Ahnung, was denn das auslöst. Das ist sicher eine Verstärkung für den Antichrist sogar. Der Antichrist führt Krieg gegen die Heiligen und gegen jeden Stamm, jede Nation. Das ist wieder eine Erklärung zu dem, was schon vor der Entrückung natürlich passiert ist. Er wird dann angebetet auf der ganzen Erde. Und der falsche Prophet hat die gleiche Macht wie das Tier. Der falsche Prophet erscheint weniger gefährlich, weniger massiv als das Tier selber. Aber er ist genauso böse. Und wer das Tier nicht anbetet, der wird tot werden. Also, jetzt sind die 3,5 Jahre vorbei. Wir sind im Himmel. Oder wir kommen jetzt schon wieder zurück. Also die Gemeinde ist entrückt. Das ist jetzt der vierte chronologische Teil. Also Offenbarung 15 bis 16, Zornschale, vierte chronologische Teil. Die Gemeinde ist entrückt. Die Gläubigen haben einen Auferstehungsleib. Sie stehen auf dem gläsernen Meer vor dem Thron Gottes. Jesus ist zurückgekommen. Er durchschreitet Edom. Das ist heute Jordanien. Und er tut die Zornschalengericht freisetzen. Er zieht dann schlussendlich mit Triumph in Jerusalem ein, wo er den Antichrist zerstört. Seit der Entrückung ist der Vorhang zwischen Himmel und Erde für immer weg. Es gibt nicht mehr beides. Also es ist alles jein. Das Mass von der Sünde ist vollkommen, so dass jetzt eben das Zorngericht in voller Stärke kommt. Und jetzt passiert etwas ganz Spezielles. Jetzt kommt die königliche Prozession von Jesus. Das war für mich etwas total Neues, das so zu verstehen. Ich habe immer gewusst, es geht um ein paar Tage, wo wir einfach nicht schwierig sind, zum zuordnen. Und zwar, ich habe euch gesagt, 3,5 Jahre sind 1260 Tage. Und dann gibt es aber in Daniel eine Bibelstelle, Daniel 12, 11, wo steht, und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Also 30 Tage länger. Also jetzt sind 30 Tage, wo die königliche Prozession von Jesus stattfindet. Wo er in diesen 30 Tagen das ganze Reich vom Antichrist besitigen. Die königliche Prozession lässt sich auch sehr, sehr gut einordnen. Also 3,5 Jahre ist der Gräuel vor Verwüstung im Tempel. Das heisst, der Tempel muss ja noch gebaut werden, aber die Vorbereitungen bestehen. Und dann wird so ein wahrscheinlich eben ein Abbild vom Antichrist dort aufgestellt. Und dann, wenn das passiert, von dann an ist die Trübsalzeit und dann geht es eben genau die 3,5 Jahre, wo dann nachher die Entrückung ist und wo die zwei Zeugen weg sind und wo der Antichrist nachher eben auch eigentlich freie Hand hat. Gott lässt zu, dass der Antichrist während 30 Tagen angebetet werden darf. Nachher mit 1290 Tagen ist es dann vorbei. Jetzt wollen wir nur mal genau anschauen, was macht Jesus in diesen 30 Tagen. Also er kommt von Jordanien, von Edom nach Israel. Das kann man nachlesen im Jesaja 63, Verse 1 bis 6. Gleichzeitig güsst er die Zornschale Gericht aus über dem Antichrist. Wenn er auf Jerusalem kommt, er tötet den Antichrist und auch den falschen Prophet. Und das ist dann das Ende für den Gräuel vor Verwüstung. Er marschiert in Jerusalem ein als König und er wird dort von den Juden empfangen. Von denen, die dann noch leben. Und jetzt haben wir aber noch schauen, was sind denn die Zornschalengerichte? Die Zornschalengerichte, das erste ist böse, schmerzhafte Geschwüre. Das zweite, das Meer wird zu Blut. Alles Lebende im Meer stirbt. Das dritte, Flüsse und Wasserquellen werden zu Blut. Vierte, Zornschale, die Sonne versenkt Menschen mit Feuer. Das fünfte, schmerzhafte Dunkelheit im Reich vom Antichrist. Und die sechste Zornschale, der Antichrist ruft Nationen nach Armageddon, also nach Israel, zum Kampf, zum Endkampf gegen Gott und sein Volk. Also das wäre jetzt in dem Fall Israel. Und dann die siebte Zornschale. Es gibt ein grosses Erdbeben, Hagel und der endgültige Fall von Babylon. Also was macht jetzt der Antichrist genau in diesen 30 Tagen? Er und der falsche Prophet erklären den Krieg gegen Jesus. Und Satan verführt die Regierungen, nach Armageddon zu kommen. Und am Ende von diesen 30 Tagen werden der Antichrist und der falsche Prophet in den Feuersee geworfen. Und die anderen, die mit ihnen gekämpft haben, werden erst am Ende der 1000 Jahre in den Feuersee geworfen. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen nachvollziehen, sonst müsst ihr es einfach ein paar Mal hören. Das wären die Gerichte, die dann kommen. Das ist jetzt das Ende dieser Zornschale. Nachher in Kapitel 17 bis 19 ist wieder die Erklärung von den Engeln. Und nachher, Kapitel 19, ab Vers 11, ist der letzte chronologische Teil. Da lesen wir über den triumphalen Einzug von Jesus in Jerusalem. Die Gläubigen, die mit ihm gehen und bereit sind, die werden ebenfalls auf weißen Pferd mit ihm gehen. Wenn Jesus einzieht in Jerusalem, das wird der absolute Höhepunkt der Geschichte sein. Er kommt aber dort als Kämpferkönig. Sein Gewand wird blutversprützt sein. Er wird von Israel als ihren Messias empfangen. Er zerstört alle Könige und Armeen, die mit dem Antichrist gezogen sind. Und er setzt weltweit Regierende ein. Also das ist der Tag des Herrn, wenn Jesus in Jerusalem einfach nur die restlichen Nationen angreift und Rettung bringt für Israel, für die Juden. Ja, jetzt könnte man meinen Happy End. Und es ist wirklich so, es ist ein Happy End. Nachher, wenn wir das weiterlesen in der Offenbarung 20, da ist ja das 1000-jährige Reich, wo so viel wiederhergestellt wird, so Gewaltiges. Alle sind unter einer gerechten Regierung. Menschen haben Gott gern, sie wollen Gott gehorsam sein. Und gleich gibt es dann noch Menschen, die die Sünde lieber haben als Gott. Und auch sie haben einen freien Willen, auch sie kommen Gelegenheit über, entweder zu rebellieren gegen Gott oder sich für Gott zu entscheiden. Die Offenbarung 21 noch kurz, da sehen wir das neue Jerusalem, wo in zwei Gelegenheiten auf die Erde kommt. Also am Anfang vom 1000-jährigen Reich und dann auch als Stadt auf die neue Erde nach dem 1000-jährigen Reich. Die Brut, also das neue Jerusalem, ist sowohl Brut wie auch die Schöpfung, also wie auch die Stadt. Die Brut erlebt eine völlige Wiederherstellung, so wie Gott es hat wollen. Es wird so sein wie im Garten Eden, einfach wahrscheinlich noch viel, viel schöner. Ganz ein erstaunlicher Vers in dem Kapitel 21 ist der Vers 8. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen, die mit Gräueln befleckten, die Mörder, die Unzüchtigen, die Zauberer, die Götzendiener und die Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das berührt mich sehr, dass dort Feiglinge steht. Weil Feiglinge können auch wir als Gläubige sein, wenn wir nicht zu Gott und zu seinem Wort und zu seinem Volk stehen, auch in der Öffentlichkeit. Manchmal schon im Leib Christi. Ich glaube, wir müssen wirklich eine dicke Haut bekommen. Wir müssen es einfach lernen, ertragen, dass wir abgelehnt werden. Wir dürfen nicht mehr zum Selbstschutz schweigen. Also wir brauchen dringend Zurüstung, wir brauchen Entschiedenheit. In den Kapiteln 21 und 22 wird auch beschrieben, wie schön alles wiederhergestellt wird und wie schön es wie das tausendjährige Reich wird sein. Ja, jetzt sind wir am Ende. Es ist sehr wichtige Lehre, eine außergewöhnliche Lehre auch. Und eigentlich geht es am Schluss darum, ja, was machen wir jetzt damit? Wie können wir uns vorbereiten? Zuerst braucht es sicher unsere Entscheidung, wo wir da dabei sind, als Partnerin, als Partner von Gott. Wenn wir uns entschieden haben, ja, dann geht es nachher darum, dass wir wirklich selber eine intime Beziehung zu Jesus haben. So, dass wir wirklich selber immer Öl für unsere Lampe haben. Es geht darum, zu hören, was Gott sagt, festzuhalten, zu gehorchen, zu überwinden und uns wirklich auf Gott zu konzentrieren. Es geht aber auch darum, die Wahrheit auszusprechen. Und es geht andererseits auch darum, dass wir wissen, was kommt auf uns zu. Und uns auch daran zu freuen, dass wir ganz gewaltig werden erleben, die grösste Erweckung, die grössten Zeichen und Wunder, die durch uns werden passieren. Wir werden aber auch Schutz erleben. Wir werden so Gewaltiges erleben. Wir werden einfach ganz anders sein als bis jetzt. Und das ist mir so ein Anliegen, dass wir möglichst uns entscheiden und sagen, ja, das will ich erleben. Das ist wirklich nicht gerade ein Schleck, aber es wird so spannend sein und wir werden so wunderbar wie noch nie mit unserem Herr zusammenarbeiten. Herr, ich bitte einfach, dass wir wirklich unser ganzes Herz dir geben, dass wir uns als lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer dir zur Verfügung stellen, aber auch wissen, dass du durch uns willst wirken. Du bist unser Herr, der sagt, was wir zu tun haben. Der sagt, was dran ist. Herr, ich bitte einfach, dass wir einen tiefen Wunsch haben in unserem Herzen, dass wir einfach sagen, ich mit meinem Herr, natürlich will ich mit meinem Herr sein. Er ist mein Bräutigam. Ich darf seine Brut als Teil von seiner Brut an seiner Seite sein. Und diesen Platz werde ich nicht aufgeben. Danke, Herr, dass du uns hilfst. Danke, Heiliger Geist, dass du uns zurüstest und dass wir einfach wirklich begeistert dürfen auf diese Zeit hingehen. Amen.